und das ist überhaupt der Tipp, den ich allen nur geben kann. Vergesst Begabung, hört auf, die talentierten Leute zu bewundern. Die sich durchsetzen am Ende, die es wirklich bringen, sind nur die, die richtig trainieren, und zwar kontinuierlich.
Warum braucht die Welt mehr Menschen, die hören können?
Weil die, die nicht hören können, dabei sind, die Welt auszurauben und zu zerstören. Und auf einmal kamen die irgendwie eine Terz höher als vorher, und die höheren Töne gingen ganz leicht. Und da flossen Tränen und es gab großes Staunen und alles. Das war der Wahnsinn.
Was ist da drin im Hören, was Friedfertigkeit oder Zusammenarbeit ermöglicht?
Beim Hören bist du offen. Also Hören ist total offen. Du kannst die Ohren nicht zumachen. Du kannst sie auch nicht verengen, wie die Augen. Du kannst keine Schießscharten bauen, du kannst keine Wälle, keine Mauern und keine Zäune errichten. Du hörst einfach.
Damit Hören wieder bewusst wird, hört sich gut an. Der Audio-Podcast von Ulrich Allroggen.
Mein heutiger Gast ist Walter von Bülow. Walter war mein erster Gesangslehrer, das war in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir haben einiges zusammen angestellt und er war der erste Lehrer, bei dem ich nicht nur gemerkt habe, dass Singen Arbeit ist, sondern vor allem, dass Singen Freude ist. Also der hat mir eine Freude am Singen beschert, die ich ihm nie vergessen werde. Wir haben dann später auch zusammen auf der Bühne gestanden als Jesus und Judas. Das war sehr, das war legendär. Heutzutage würde ich sagen legendär.
Das war's.
Walter ist Stimmpfleger, Stimmbildner, Stimmtrainer. Und sein Konzept heißt Stimmaktivierung, hat auch ein paar Bücher geschrieben, dazu kommen wir bestimmt auch noch. Und jetzt würde ich aber gerne von dir wissen, Walter, habe ich was Wichtiges vergessen?
Nee, ich glaube nicht, aber ich glaube, im Zeitrahmen hängst du ein bisschen vor. Wir müssen Ende der 80er angefangen haben, weil wir standen 91 im Sommer zusammen auf der Bühne als Jesus und Judas. Und es war legendär und es war hochintensiv. Also das war wirklich eine geile Zeit.
Ja, du hast ja auch deine heutige Frau kennengelernt.
Auch das noch.
Viel Buntes passiert. Du hast ja, bevor du angefangen hast, intensiv Gesangsunterricht zu geben oder dich auch selber mit deiner Stimme mehr zu beschäftigen, ganz viel auf dem Mähdrescher gehockt. Wie kam das denn?
Das kam einfach dadurch, dass mein Vater ein großes Stück Land hatte, auf dem er als Landwirt gearbeitet hat, und das wollte er mir vererben. Und deswegen bin ich Landwirt geworden. Ich habe viel auf dem Land gearbeitet. Und als ich dann studiert habe, habe ich verschiedene Praktika gemacht. Und eins davon war eben Mähdrescher fahren beim Lohnunternehmer.
Und studiert hast du Agrarwissenschaften, ne?
Ja, ja. Und habe mein Diplom gemacht.
Und hast aber während der Zeit schon, wie du mir neulich erzählt hast, immer fleißig Gesangsunterricht genommen. Warst schon sehr interessiert an dem ganzen Phänomen Stimme und was man damit so machen kann?
Ja, stimmt aber auch nicht ganz genau. Tatsächlich war es so, dass ich mit dem Gesangsunterricht erst ein, zwei Jahre nach meinem Diplom angefangen habe überhaupt.
Ah.
Ich habe vorher eifrig Musik gemacht. Ich war Sänger in verschiedenen Bands und ich war auch mal Gitarrist in einer Band und ich war dann in meinen späteren 20er Jahren Bassist in verschiedenen Bands und während des Studiums habe ich Tanzmusik gemacht und griechischer Wein gesungen und so.
Und was hast du, wenn du Mähdrescher, ich stelle mir das so vor, ich habe selber nie auf dem Mähdrescher gesessen, ich habe dich viel gesehen und musste sie ab und zu überholen, weil ich lange auch auf dem Land gewohnt habe. Aber ich stelle mir das so vor, dass man da sitzt in dieser Kabine und dass man wahrscheinlich einen Hörschutz trägt, oder kann man das aushalten ohne?
Also heute würde es wahrscheinlich keiner mehr ohne aushalten und es würde auch keiner mehr ohne Kabine aushalten. Die sind ja heute gechillt oder wie sagt man, getemperiert. Mhm. Ich habe ohne Kabine unter freiem Himmel in der vollen Staubwolke gesessen.
Oh, mit der brennenden norddeutschen Sonne auf der Rübe.
Ja, und eine Flasche Bier in der Hand.
Das war eine andere Zeit.
Wo die Bauern immer fleißig nachgelegt haben. Die haben mich gemästet, die Bauern.
Ach, du musstest auch essen zwischendurch.
Ja.
Wie so ein Scheunendrescher.
Und, ja, und wenn ich nach dem dritten Teller Essen satt war, dann haben sie gesagt, was ist denn los, mein Junge? Schmeckt dir das nicht?
Okay, und danach hast du dann irgendwie 5 Jahre Yoga gemacht, damit du zu deiner heutigen Figur kommst.
Nee, habe ich nicht. Also man könnte ja eine Art Bier-Yoga in den Hamburger Kneipen, so in der großen Freiheit und im Docks und so. Und im Logo habe ich die ortsansässigen Bands studiert. Mhm. Und natürlich auch die ausländischen und die berühmten und so.
Auch die.
Und da habe ich Bier-Yoga gemacht.
Okay. Ja, weil meine erste Begegnung mit dir war so, du wurdest mir damals empfohlen von einer deiner Schülerinnen, die in der Musicalgruppe tätig war, in der ich auch gesungen habe und die ich einfach geil fand, sängerisch. Und die hat gesagt, ach, du hast Bock auf Gesangsunterricht, geh doch mal zu Walter. Und dann gab sie mir einen Zettel und es stand drauf, Walter von Bülow. Und ich kam in dieses gründerzeitliche Haus an der Verbindungsbahn, bin da diese imposante Treppe hochgestiegen und erwartete jetzt also Walter von Bülow. Und dann ging die Tür auf und da stand Walter und sagte, hallo, du musst Ulrich sein, willst du erstmal einen Tee? Und dann habe ich mich gleich wieder ein bisschen entspannt. Und dieser Widerspruch des immer noch adligen Namens und deiner sonstigen Erscheinung, das zieht sich ja so ein bisschen auch durch dein Leben. Ne? Also wenn du sagst, du hättest fast den Hof übernehmen können von deinem Vater, das ist ja ein Traditionsunternehmen gewesen, über Jahrhunderte wahrscheinlich weitergegeben. Norddeutscher Landadel.
Ja.
Und hast dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen?
Ja, okay, da tauchen mir jetzt ein paar Fragen auf. Hast du denn einen hageren, großgewachsenen Herrn erwartet im Lodenjackett
mit Hirsch? Korthose habe ich erwartet. Korthose habe ich erwartet und eine Brille. Und.
Ja, Brille hatte ich damals noch nicht.
Damals hattest du noch keine Brille und. Ich habe irgendwie. Ich hatte auf jeden Fall schon so eine gewisse Vorehrfurcht in mir.
Ja, ja. Und du hast natürlich, klar, die Erwartung mit dem adligen Namen verknüpft sich natürlich immer irgendwie eher so ein Junker-Typ. Und ich sage mal, ich bin in der Junkers-Familie groß geworden. Und als ich 10 war, kippte plötzlich das Geschehen vom 19. ins 20. Jahrhundert. Und mein Vater wurde vom Junker zum Landarbeiter und hat jahrelang im Staub auf dem Mähdrescher gesessen und geschwitzt. Und ich habe im Staub auf dem Trecker gesessen und geschwitzt und habe immer von den Rolling Stones Under My Thumb gesungen.
Siehst du, und das wäre meine nächste Frage gewesen. Was macht man denn, wenn man auf dem Mähdrescher sitzt, vollgeblastert von diesen unglaublichen metallischen Geräuschen auf so einer Kiste? Was macht man dann mit seiner Stimme? Und was macht das mit der Stimme, wenn man das mit seiner Stimme macht?
Ja, schade. Da muss ich dir jetzt diesen Bonscher auch wieder klauen.
Ein Zahn nach dem anderen wird mir hier gezogen.
Ja, der Mähdrescher, du sitzt in der Staubwolke und du bist hochkonzentriert, weil du musst ein 3 bis 6 Meter, je nachdem, breites Schneidwerk bewachen und aufpassen, dass da kein Hase oder kein Reh reinkommt. Und dass da alle Ehren mitgenommen werden und dass man sich nicht an einem Stein wehtut, was so einer Maschine dann wirklich wehtut. Ein Reh ist ganz unproblematisch, da kommt eigentlich nur ein Blutnebel hinten raus, ohne dass die Maschine auch nur zuckt. Aber wenn da ein Stein reingerät, dann liegt das Ding 2 Tage brach. Also das heißt, da singt man nicht.
Okay.
Da macht man gar nichts. Aber auf dem Trecker habe ich gesungen.
Aha.
Gegen den 90 PS Diesel.
Fendt.
Nee, das war ein Hanomag Robust 900. Aber unser Schmied hat immer, der Dorfschmied hat immer gesagt, wer den Fendt nicht kennt, hat die Welt verpennt. So, das war so die Kurzunterhaltung auf dem Land, ne? Ja. Während man an irgendwelchen öligen Sachen rumschraubte.
Aber von da aus dann, also das mit den Bands, das hat sich ja wahrscheinlich dann aus der Schulzeit schon ergeben, also schlechter ja. Einfluss von Freunden oder sowas. Aber eigentlich kommt man ja als Sohn eines Landjunkers, auch wenn es ein ehemaliger Landjunker ist, nicht unbedingt auf die Idee, in einer Rockband zu singen.
Ja, aber das kam tatsächlich in der Schule. Da kamen halt Leute auf mich zu und sagten, hey, du bist so ein krasser Typ, stell dich mal hier hin und kreisch in dieses Mikrofon.
Da kamen die Drogen und der Rock'n'Roll und dieses dritte und, andere Ding.
Und alles, ja. Ja, Drogen eigentlich nicht so. Mit Drogen habe ich nie viel zu tun gehabt, außer Bier halt. Klar, das stand voll im Widerspruch und überhaupt mein ganzes Sein und So-Sein stand im Widerspruch. Und man machte sich Sorgen, ob der junge Herr das Abi schafft. Und da wurde viel, viel getan. Mit zarten 15 oder 16 Jahren musste ich dann schon zum Psychologen gehen, was damals noch ganz ungewöhnlich war. Heute machen das ja quasi in Bildungsbürgerkreisen, ist ja eigentlich jeder beim Psychologen mehr oder weniger.
Aber was war denn da der Auslöser? Welches Problem hattest du erzeugt?
Ich habe immer die Kollegen auf dem Schulhof verhauen. Und eines Tages hatte eine Lehrerin mich, also als ich den Gegner gerade in den Boden nageln wollte, hat sie mich von hinten angegriffen. Und ich wusste ja nicht, wer das ist. Ich habe einfach mich umgedreht und zugeschlagen. Das war natürlich das Ende meiner Karriere an der Schule.
Oh, mein Walter, das sind ja Dinge, die ich von dir gar nicht weiß.
Ja, siehst du.
Ich habe dich immer als so einen friedlichen, so einen bärigen, friedlichen, durchgechillten Menschen erlebt. Aber dass du dich
das
da so
wurde ich erst danach. Ich bin, also bis ich 16 war etwa, war ich sehr klein und drahtig und wendig und schnell.
Und haben dich die genervt oder warum musstest du die verprügeln?
Alle haben mich genervt. Alles hat mich genervt.
Okay.
Die ganze Welt war verrückt und ich verstand sie nicht und ich wusste auch meine Rolle da drin nicht.
Aha.
Ich wandelte durch Wälder von Fragezeichen.
Wow. Okay, da hat sich dann ja einiges geklärt in den Jahrzehnten. Wir wollen mal langsam aus deiner dunklen, finsteren Jugend, von der ich noch so wenig wusste, wieder raus. Und ja. wollen wir mal hin. Jetzt bist du ja inzwischen Autor mehrerer Bücher über Gesang und hast dich sehr viel auseinandergesetzt. Da ist aber etwas los bei dir. Hast mir neulich erzählt, dass manches von dem, was deine heutige Unterrichtstechnik oder deinen heutigen Unterrichtshintergrund ausmacht, für dich damals noch gar nicht so klar war, als ich bei dir Unterricht hatte. Du hast mir diesen Begriff der Stimmaktivierung zugeworfen. Hast du Lust, da mal so 2-3 Minuten drüber zu referieren?
Ja, hab ich gerne Lust. Und meine Schwierigkeit ist dabei immer, das auf 3 Minuten einzuschränken.
Ich höre, deshalb sage ich es ja.
Also du darfst gerne die Uhr laufen lassen. Ich habe hier gerade keine im Blick. Ich hatte, als ich danach dieser oder während dieser Jesus-Produktion, die wir zusammen erleben durften, hatte ich ja die Mary-Darstellerin ergattert als Frau, oder sie hatte mich ausgesucht als Mann, kann man so vielleicht sagen. Und sie studierte ja gerade Operngesang an der Hamburger Hochschule. Ich hatte bis dahin alles, was irgendwie Rock, Blues oder so betraf, mehr gebrüllt als gesungen. Das habe ich, glaube ich, bei Jesus auch einigermaßen so gemacht und habe ansonsten im Unterricht im Prinzip das weitergegeben, was ich von meiner lieben ersten Lehrerin, Susanne Gülzow, gelernt hatte und habe halt mit den Leuten experimentiert, wenn Fragen auftauchten. Und ich glaube, da hat mir geholfen, dass ich da ein ziemlich, wie soll ich sagen, feinfühlig bin und also gut mitfühlen kann, sowohl herzensmäßig als auch seelisch als auch körperlich. Und dadurch habe ich schon einiges entwickelt, mit dem ich arbeiten konnte. Aber als ich dann im Studium von Katharina sah, wie die berühmten Sängerinnen und Sänger da arbeiteten, tauchten mir ganz, ganz viele Fragezeichen auf, schon wieder. Das war also meine zweite Fragezeichenphase in meinem Leben. Und Katharina und ich und ein paar andere fingen an, miteinander zu diskutieren, wie kann denn eigentlich eine grundlegende Stimmtechnik aussehen, die man erlernen kann, mit der man arbeiten kann, die wirklich für alle Stilrichtungen passt. Also für die Oper genauso wie für den barocken Gesang, als auch für Popmusik jeglicher Spielart.
Und du hast dann ja auch viele Schüler und Schülerinnen gehabt, vor allem die aus dem Musical-Bereich kamen. Ne? Das hattest du ja damals noch gar nicht so als Potenzial auf der Pfanne.
Musical und Schauspieler. Ja, und dann habe ich gemerkt, also zum einen fiel auf im Hochschulbetrieb, dass da Leute dann mal mehr und mal weniger Begabung hatten für den klassischen Ton, ne? Für die klassisch gebaute Mischung war offensichtlich eine bestimmte Begabung nötig, merkte ich. Und ich merkte, dass eigentlich kein Stimmtraining gemacht wurde in dem Sinne, sondern mehr einfach die Musik erlernt wurde, also das Musizieren im klassischen Bereich. Und dann wurde der Ton immer optimiert in Richtung, ja, in Richtung der Rolle, die dann jemand da sang. Also wenn, ne, also wenn
der
eine Pamina,
Partie sozusagen.
Ja, wenn eine junge Frau, also die Pamina-Arie aus der Zauberflöte singt, dann ist das eben ein lyrischer Sopran und dann wird die Stimme anhand dieses Stückes in den richtigen Sound rein optimiert. Das war das, was ich als Vorgehensweise so erlebt habe.
Vorgefunden sozusagen.
Ja, bei den meisten Trainern, die ich in diesem Bereich gesehen habe. Und dann gab es immer interessante Workshops von berühmten Leuten, die
Peter
aus aller Welt
kann ich
kamen.
Noch erinnern damals. Peter Elkes war mal eine Zeit lang, ein paar Jahre, so eine Legende.
Ach, ja.
In Hamburg.
Ja. Der war der auch an der Hochschule? Der war ja damals sehr berühmt, ja.
Ja.
Den habe ich nie erlebt, aber ich habe also einige, ich habe viele erlebt. Und also Frau Fassbender zum Beispiel, die war damals eine der ganz Großen. Und dann tauchte eines Tages Sena Jurinatz auf. Die war damals schon eine ältere Dame und war ja weltberühmt. Und die ging auf eine Art rigoros mit den Leuten und den Stimmen um, dass uns allen erstmal irgendwie der Kiefer in den Schoß gefallen ist. Und bei mir setzte ein Groschenregen ein. Ich merkte plötzlich, ach so, wenn man die Stimme gut geschlossen kriegt und sie ansonsten in Ruhe lässt, dann geht alles wie von selbst. Es wird ganz einfach. Und das war ganz toll zu sehen, wie sie die Leute wirklich ruckzuck in eine andere Schiene setzte, wo manche sich gewehrt haben und wirklich auch verzweifelt waren und erschrocken, weil sie hatten ja alles ganz anders gelernt. Du kennst das vielleicht aus der klassischen Ecke, dass die Leute immer diese diese Schlundweitung lernen, um den Ton schön zu machen. Und diese Schlundweitung hat sie quasi den Leuten weggenommen und sie voll einfach in den Fokus gejagt. Und auf einmal kamen die irgendwie eine Terz höher als vorher und die höheren Töne gingen ganz leicht. Und da flossen Tränen und es gab großes Staunen und alles. Mhm. Das war der Wahnsinn. Mhm. Und da hatte ich plötzlich ein Gefühl dafür, was funktioniert und also was man sich erarbeiten müsste, hatte ich da auf einmal eine Idee, damit man leicht in die Höhe kommt und eine knackige Tiefe kriegt und gut über die Übergänge kommt.
Also was ja dann schon so ziemlich das ganze Paket ist.
Ja, das, wie man also das Passaggio in Ordnung bringt und glättet und so. Und da habe ich dann dran studiert und geübt, 3-4 Jahre lang, richtig intensiv, um das rauszufinden. Dabei geholfen hat mir ein Buch von Seth Riggs. Seth Riggs war damals der Papst für die sogenannte Speech-Level-Technik in Amerika. Mhm. Und einer seiner Schüler hatte für ihn ein Buch geschrieben, oder mehrere Schüler, ich weiß es nicht, hat er jedenfalls, glaube ich, nicht selber gemacht. Das hieß Singing for the Stars. Und das hatte Robbie Smith mir empfohlen. Mhm. Schon jahrelang davor, ich hatte es lange liegen, habe es aber nie beachtet. Und dann habe ich mir das mal zur Brust genommen und gesehen, ach guck mal, der macht eigentlich genau das, was Sena Jurinatz mit den Leuten gemacht hat, empfiehlt er als Trainingstechnik.
Speech Level habe ich damals verstanden, als dass man versucht, erstmal alles wegzulassen, was man so als Vorstellung hat von wie singen klingen soll und guckt, wie man die Töne erreichen würde, wenn man sie sprechen würde. Also wenn man eben ein hohes A zu singen hat, dass man erstmal guckt, in welchem Erregungszustand, in welcher Vorstellung von Distanz, in welcher Vorstellung von Stimmspannung man natürlich an diesen Ton kommen würde, wenn man sprechen oder rufen oder schreien würde und dann guckt, welcher Aufwand ist dafür notwendig und wie kann ich das aufs Singen übertragen. Ist das einigermaßen korrekt zusammengefasst?
Ja, aber das wird an der Stelle, wenn man vom Sprechen ausgeht, ein bisschen ungenau, weil Sprechen ja nach einigen Stimmtechnikern zumindest als Stimmkrankheit zu bezeichnen ist, weil nämlich die Hebung fehlt. Sprechen kann ja sehr unterschiedlich sein. Deswegen, also um es zu verkürzen, ist der wichtige Bestandteil bei Speech Level der, dass man den Kehlkopf nicht nach oben rutschen lässt und nicht nach unten zieht. Mhm. Im Operngesang ist es durchaus üblich, den Kehlkopf nach unten zu ziehen und die Schlundweitung einzustellen oder einzubringen, um den Ton voll zu machen. Ne? Caruso hat es mit dem Nackensingen genannt. Mhm. Und es gibt in dem einen Buch, dessen Titel ich dir gerne nennen würde, fällt mir jetzt aber gerade nicht ein.
Kenne ich.
Du weißt,
also nicht das Buch, sondern diesen Umstand.
Ja, ne, da gibt es einen interessanten Artikel über Caruso und seine Stimmtechnik und wie er damit seine Stimme ruiniert hat eigentlich. Mhm. Hustler und Rod Marling, das waren die Autoren. Ein 60er Jahre Stimmtechnikbuch, was sozusagen die Grundlage ist und Wissensstand 50er, 60er Jahre etwa, was Anatomie und Physiologie angeht.
Stanislavski für Sänger.
Wenn man so will, ja. Okay. Ja, ist aber wirklich nur für Leute interessant, die unterrichten und dann noch für Stimmenärzte vielleicht. So. Als Sänger, ich würde es keinem Sänger empfehlen zu lesen. Das heißt also, Speech Level ist eigentlich gut zusammengefasst, wenn man sagt, man lässt die Stimme einfach erstmal in Ruhe und versucht nicht, gleich einen bestimmten Sound zu machen. Und das, dieses Konzept habe ich eigentlich noch mal ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben, indem ich dann angefangen habe, irgendwann den Leuten zu sagen, wir trainieren überhaupt nicht im Singemodus. Wir trainieren einfach, wir gehen aus dem Singemodus raus und trainieren nur die Muskeln, indem wir zum Beispiel einfach nur machen, ne? Oder oder so ein Zeug. Und gucken dann, wie kriegen wir die Muskulatur stark, erstens, und dann geschmeidig, zweitens, damit sie nachher in der Lage ist, eine Mischung wirklich zu tragen, nenne ich das dann gerne. Also die Muskulatur muss so geschmeidig sein, dass sie jedwede Mischung hinkriegen kann. Das ist ja was, was gerade für Musicalsänger heute total wichtig ist, weil die einfach vom Blues bis zur Operette alles liefern müssen. Mehr oder weniger, ne? Kriegen nicht alle hin. Aber so in die Richtung geht es. Das ist eine hohe Forderung.
Das ist ein Hochleistungssportler. Wenn ich mir das heute angucke, wenn ich überlege, dass ich selber, weiß nicht, 20 Jahre mit Musicals auf der Bühne gestanden habe und das ab und zu noch mache, wenn ich selber in ein Musical gehe, in ein modernes, dann denke ich mal, boah, was die da leisten, dass ich das nicht muss.
Ja, das ist eigentlich die Oper der Neuzeit, ne? Wenn man so will.
Das ist was einige Stücke angeht.
Vom Leistungsniveau ist das ganz nah dran an dem, was die Opernsänger liefern müssen. Und die Opernsänger, das muss man ja dann noch dazu sagen, fahren ja nur eine Schiene. Die müssen eben keinen Blues liefern können. Ne? Und kein jazzmäßigen Gesang und kein souliges Belting. Die dürfen überhaupt nur in ihrer einen Schiene, nämlich in einer super gemischten Stimme fahren. Und dann natürlich je nach Fach und Komponist wieder den Sound verschieden gestalten. Das ist dann auch noch interessant. Aber also zum Speech-Level finde ich ganz wichtig zu sagen, es geht, darf eigentlich nicht vom Sprechen ausgehen, es sei denn, wir würden als Sprechen definieren, das, was ein einigermaßen gut gelaunter Italiener auf der Straße abliefert, wenn er seinen Nachbarn begrüßt. Okay. Dann wäre das okay.
Ciao Carlo.
Peter, ragazzi. So, ne, und der ist dann in der Hebung, ne? Der ist dann in erhobener Stimmung und haut die Stimme einfach so ins Gebälk, dass es knackt, ne?
Und war das der Titel deines ersten Buches, Erhebe deine Stimme?
Nee, das erste Buch hieß Sing und das war ja nur einfach Fragen von Schülern beantworten. Alle, die ich zu fassen kriegte, haben mir eine Liste mit Fragen geschrieben und ich habe einfach zu jedem einen kurzen Absatz gemacht oder eine Übung geliefert. Das war ganz schön. Und das zweite war dann, das entstand direkt, weil ein Freund von mir, der so ein Genussmensch ist, den habe ich ihm auch gewidmet, für Detlef, den König der Wellness. Wellness auch durchaus und extra mit einem deutschen W gesprochen. Der König der Wellness. So, der sagte, Mensch, Walter, wenn du da jetzt so einen schlauen Scheiß verbreitest, irgendwie so ganz wissenschaftlich und so über Gesang, dann mach doch gleich auch was für uns Normalmenschen, so ein Genussbuch, weißt du? So schön, einfach nur was zum Wohlfühlen und mit sich selbst beschäftigen, so das Ding, ne? Und da habe ich gesagt, ach super, dann mache ich sowas wie ein Kochbuch. Weil ich liebte Kochbücher, insbesondere gut gestaltete. Und dann, ach so, genau, da kam das, es war ein sehr, sehr schönes Ereignis. Ich war irgendwie bei meiner Nichte zum Geburtstag, irgendwie Geburtstagskaffee, und auf dem Tisch wurden Fotos von ihr rumgeschoben. Splitternackt und hochschwanger. Oh. Wunderschöne Bilder. Und ich hier sagte, Mensch, wer hat die denn gemacht? Und dann sagte sie, die da. So, das war dann Svenja. Und ich habe gesagt, Mensch, du müsstest Bilder für mein Buch machen, für mein Genussbuch.
Du wolltest auch splitternackt in deinem Buch erscheinen.
Nee, das wollte ich nicht. Bin ich auch nicht. Aber sie hatte dann, das findest du in dem Buch auch, sie hatte ein Foto, was sie also was es schon gab, da hatte sie so Hände, also Frauenhände, die einfach so aneinander liegen, nicht unbedingt betend, aber ein bisschen fast so. Mhm. Das war ein wunderschönes Bild. Ich sagte, das will ich auch in dem Buch haben. So, und dann hat sie mich beim Unterrichten fotografiert und so und hat mir ein schönes Buch gestaltet. Davon habe ich ihr dann dreiviertel wieder rausgehauen und immer gesagt, ich brauche Platz, da muss Space sein und so. Dann haben wir also letzten Endes aber ein tolles Buch hingekriegt und das heißt, erhebe deine Stimmung.
Stimmung, richtig.
Und da ist besonders, wenn es dich interessiert, also würde ich dir den Vorworttext, den ich geschrieben habe, ans Herz legen, weil der
ich habe es kürzlich wieder zu mir genommen, das Buch. Also ich habe das und ich habe auch tatsächlich das Vorwort.
Das hast du sogar.
Vor kurzem gelesen, ja.
Das schöne Bilderbuch. Ja, und dieses, ich finde, dieses Vorwort, das ist schön für alle Belange des Singens und auch des Hörens, dachte ich so.
Genau, das ist eine gute Überleitung. Ich könnte dich jetzt noch ewig weiter ausfragen über verschiedene Belange des Singens und da kann ich jetzt nur noch mal sagen, sag doch mal kurz, wo man deine Bücher bekommt, weil das sollen sich die Leute gefälligst selber drauf schaffen oder dann direkt dafür bezahlen, wenn sie das wissen wollen.
Ja, die findet man auf meiner Seite waltervonbülow.de.
Ah, da gibt es die Bücher, aber gibt es die nicht bei Amazon auch oder so?
Ja, gab es mal, aber Amazon knapst einem so viel Geld ab und das okay. Und verschicken muss man es dann trotzdem selber und so. Das fand ich doof, okay. Wollte ich nicht mehr.
Scheißverein.
Wir wollten doch ohne Hate Speech hier auskommen.
Hatten wir nicht abgemacht.
Hatten wir noch nicht drüber gesprochen.
Ja, das hast du vergessen zu erwähnen. Nee, in gewissen Punkten vergesse ich meine buddhistische Erziehung.
Ja, das kann passieren. Ne?
Ja.
Ja, also da auch ich mit dem ersten Buch 3 Auflagen geschafft habe, im Selbstvertrieb und so, und das zweite schon jetzt so fast vergriffen ist, gebe ich mir da nicht viel Mühe im Moment, die zu verkaufen. Ich schreibe an einem neuen Buch.
Ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel auf einer privaten Musicalschule eine Ausbildung anfängt,
ja,
und merkt, das, was ich da kriege an Gesangsunterricht, die weiß nicht, manchmal ist es eine Stunde, manchmal anderthalb Stunden Einzelunterricht die Woche, das reicht mir nicht, ich möchte mich weiterbilden, ich brauche Input. Welches deiner Bücher würdest du empfehlen, um einfach mehr über die Funktionsweise der Stimme und die Freude am Singen zu erfahren?
Dann würde ich erstmal das Buch Singen empfehlen, weil da werden einfach viele Fragen, die auftauchen, kurz beantwortet.
Mhm.
Und dann würde ich auch das Buch Vocal Fitness empfehlen, was es im PPV-Verlag gibt. Das ist aber auch bei mir verlinkt. Das kann man direkt über meine Seite auch anwählen und sich kaufen. Das ist zwar nicht schön geschrieben, weil die für den Verlag so einen extra Bild-Zeitungs-Style verlangten.
Okay.
Also den Text zu lesen, bringt keine Freude da.
Also aber wie Sportbild so ein bisschen. Vocal Fitness, Sportbild.
Na, irgendwie so. Und also
Men's Health.
Vom Text her, also einfach sehr, sehr schlicht gehalten und fast rüde, würde ich sagen. Aber es sind viele schöne Übungen drin, die richtig was bringen, wenn man sie macht.
Cool.
Wenn man sie dann macht, und das ist überhaupt der Tipp, den ich allen nur geben kann. Vergesst Begabung. Hört auf, die talentierten Leute zu bewundern. Die sich durchsetzen am Ende.
Macht deine eigene
Arbeit. Die es wirklich
bringen,
sind nur die, die richtig trainieren, und zwar kontinuierlich.
Aha. Gut, das war ja damals für mich ein wesentlicher Punkt bei deinem Unterricht, dass ich Lust bekommen habe, mich mit meiner Stimme zu beschäftigen. Also, dass sich das nicht in erster Linie wie Arbeit und wie Pflicht und wie Frondienst angeführt hat.
Frondienst.
Ich kam ja so ein bisschen aus der klassischen Richtung. Meine Eltern waren beide in der klassischen Musik eher unterwegs. Und vielleicht auch durch das Evangelentum, was mich mitgeprägt hat. Das hatte ich immer das Gefühl, alles, was bringt, darf eigentlich keinen Spaß machen. Und der Unterricht bei dir hat Spaß gemacht. Da war eine Leichtigkeit dabei und trotzdem war es total klar, worum es geht und dass man was dafür tun muss, wenn man was verändern will. Also das fand ich damals eine sehr heilsame Kombination und es hat bei mir auch sehr schnell angeschlagen. Mhm. Aber ich will jetzt trotzdem mal woanders hin abbiegen. Ich möchte noch mal eingehen auf den einen Punkt, wo du sagtest, zu Anfang hattest du noch gar nicht so viel Technik oder nicht so viel Vorstellung davon, wo das hingehen soll und wie du die Leute sozusagen aufbauen kannst. Aber du hattest sowas wie ein Einfühlungsvermögen.
Ja.
Für mich ist, also gerade wenn man Gesangslehrer ist, hat Einfühlungsvermögen ja einerseits was mit dem Tastsinn zu tun.
Mhm.
Und der Tastsinn, das liegt ja schon im Wort, ist sozusagen, dass du die Lage, dass du in der Lage bist, über alle deine Sinne dich in die Person reinzufühlen.
Mhm.
Und gleichzeitig, wenn da sozusagen in deinem Tastsinn nicht auch der Hörsinn mit drin wäre, könntest du denen gesangsmäßig nichts beibringen. Also was ist für dich die Qualität von Hören, die du brauchst, um Leute gut zu unterrichten?
Ja, fallen mir zwei Sachen ein, die, glaube ich, wichtig sind. Das eine wäre so eine philosophische Denke, also quasi, dass ich in der Lage bin, offen zu hören, also wenn man so will, wertfrei.
Mhm.
Dass ich also sozusagen einen Klang, den ich höre, nicht gleich verwerfe, weil er nicht in die Arie, was weiß ich, passen würde. Mhm.
Oder nicht in die
so.
Erwartung hast, ja.
Sondern erstmal wahrnehme, was hat das grundsätzlich für eine Qualität, also sagen wir mal vom Herzen her, also was meldet mir der Ton?
Mhm.
Ne?
Mhm.
Ängstlichkeit oder Mut oder Wahnsinn oder irgendwas dazwischen.
Frechheit oder Neugier oder.
Ja, ja, all sowas. Ne? Und zum anderen brauche ich eine direkte Leitung vom Hören in meinen Körper. Das heißt, ich mache eigentlich, wenn ich arbeite, bin ich die ganze Zeit mit meiner Stimme im Gang. Das heißt, ich
verbunden.
Befühle, ja. Ja, ich also wenn du jetzt einen Ton singst, ne, dann höre ich den und fühle ihn in meinem Hals.
Aha. Also eigentlich sowas wie Mitgefühl.
Mitgefühl ganz körperlich.
Empathie, das ist ja gerade so voll so ein Modewort.
Total,
das,
ja.
Das heißt ja nicht, dass du da sozusagen in das Leiden einer anderen Person einsteigst, sondern dass du tatsächlich, dass es mitschwingt in dir, was ja. in der Person vorgeht.
Genau. Und ich beglückwünsche meine Schüler immer dann, wenn sie fortgeschritten sind und mir was servieren, also mir einen ganzen Song singen.
Mhm.
Ne, wenn ich dann baden gehe in dem, was sie mir liefern und nicht mehr analytisch mithöre, also nicht mehr das körperlich Nachbau, was sie machen, sondern einfach nur in dem Gefühl bade, dann sage ich, das ist das, was wir letzten Endes auf der Bühne
sehr
hören
gut.
wollen.
Das ist das, was ich den Leuten, die ich unterrichtet habe an den Musicalschulen, versucht habe beizubringen. Wenn du in eine Audition gehst und es schaffst, dass die Leute hinterm Tisch vergessen, dass sie hinterm Tisch sitzen und einfach nur einsteigen in deine Interpretation dieser menschlich-emotionalen Situation, dann ist es deine Bühne. Und es gibt keinen freieren Raum als eine Audition, weil da redet dir noch keiner rein. Da sagt keiner, da würde ich jetzt aber lieber das und kannst nicht das dazu anziehen und mach aber hier nochmal das. Sondern du hast tatsächlich die Chance, deine Interpretation von einem Kunstwerk, von einem Stück Menschlichkeit auf die Bühne zu packen, so wie du das möchtest.
Ja.
Und das ist geil. Das ist geil.
Mhm.
Und das macht eine Audition interessant und das macht und dann ist man sofort im Arbeitsprozess und dann können die spüren, ob sie Bock haben, mit dir zu arbeiten oder nicht. Was hat in dir den Weg bereitet, dahin Lehrer sein zu wollen?
Wie mache ich es kurz? Also ich kam nach Hamburg, nachdem mein Vater mir seinen Hof dann doch nicht gegeben hatte und dachte, ich spiele Bass in einer Rockband und schreibe nebenbei Songs. Und dann werde ich reich und berühmt.
Mhm.
Tatsächlich war es aber so, ich kam nach Hamburg und fuhr Kurier. und kriegte wahnsinnige Rückenschmerzen. In der Situation fand ich ein Zimmer in der Wohnung, in der ich heute noch bin, in einer WG. Und da war Sonja, und Sonja war Schauspielerin. Und Sonja kam zu mir, als ich dann da wohnte, und sagte, du, jetzt im Herbst macht Tom eine Musical-Klasse auf. Ich werde da Schauspiel unterrichten und du wirst Gesang unterrichten. Ich stelle dich Tom vor. Tom war begeistert. Tom Fletcher hatte damals die Schule, die Roten Schuhe, Tanzschule, wo Sonja ihr Training machte. Tom war begeistert. Meine Lehrerin schlug die Hände über dem Kopf zusammen und sagte, aber du weißt doch gar nicht genug über Singen. Und ich sagte dann, ja, das stimmt wohl, aber soll ich weiter Kurier fahren und Rückenschmerzen haben? Das haut doch alles nicht hin. Ich versuche das jetzt einfach mal.
Klare Motivation.
Dann habe ich das versucht und das ging gut. Ich habe da von vornherein eine Gruppe von Leuten eben gehabt. Ja, und das war dann so, dass ich einfach innerhalb von 6 Monaten die Hütte voll hatte mit Schülern. Und ich habe jahrelang eigentlich nichts anderes gemacht, als zu unterrichten. Ich habe wahnsinnig viel unterrichtet damals. Und dann kam ja so nach 5 Jahren etwa das komische Ding, dass ein Demo von mir, von unserem Bandprojekt, wir wollten zum 10. Todestag von John Lennon einen schönen Abend machen mit seinen Songs. Und da habe ich Mother nachgesungen. Vielleicht hast du das im Ohr, wie er da am Ende immer kreischt, Mother, don't go, Daddy, come home, oder so. Das habe ich nachgebaut und davon hatten wir Demo. Das wurde einem Musiker gegeben, der dann in Schleswig den Horrorladen machen sollte und eine Stimme für die Pflanze suchte.
Und dann hast du die Pflanze gesungen.
Genau, da habe ich mir mit Tobacco Road meine erste Theaterrolle ersungen.
Im Schleswig-Holsteinischen Landestheater, ne?
Ja. Und das ist so lustig, das ging bei mir alles quasi falsch rum oder anders, als es normalerweise geht. Ne? Ich wurde ins Lehrersein geschubst und ich wurde ins Theater geschubst.
Lustig. Aber du, ich meine, es scheint ja so, als hättest du Spaß daran.
Ja, war, also ich meine, jetzt unterrichte ich 40 Jahre. Stell dir das mal vor, 40 Jahre schon. Ja. Und ja, es bringt mir großen Spaß. Und inzwischen habe ich ja für mich das Songwriting entwickelt und mache in meiner Freizeit an meine eigenen Songs und habe also insofern habe ich mächtig Spaß die ganze Zeit.
Sehr gut. Ich will 2 Sachen noch von dir wissen. Gibt es in deiner Erinnerung etwas, wo du sagst, können auch mehrere sein, das waren besondere Hörerlebnisse für mich?
Oh ja. Oh ja. Da, also eins ist ganz klar, fällt mir ein, ich habe Eddie, ja, mir kommt der Name gerade nicht. Eddie, weiß nicht, ein schwarzer Saxophonist, also war in den 60er Jahren berühmt in der Jazzszene. Und hatte einen Hit von ihm, hieß Eddie Who. Und dann hat er noch ein Stück geschrieben, Freedom Jazz Dance. Das wurde viel gecovert von allen möglichen Leuten. Und den habe ich in Berlin gesehen, im Quasimodo mit Katharina zusammen. Er hatte eine schöne Jazzband, hat selber Klavier gespielt, Saxophon gespielt und gesungen. Und dann hat er mit seiner Stimme Sachen gemacht, also hat er irgendwie so eine Art Voodoo-Zauber hingelegt. Und da hat er eine Art von Oberton singen. Erkennst du diese Obertongesänge von so mongolischen Stämmen, sibirischen Stämmen, so, wo sie die Stimme so zusammenkneifen und so ein sowas machen irgendwie. Und daraus dann Obertongesang entsteht, wo dieser Würgeton irgendwann gar nicht mehr zu hören ist.
Ja.
Und sowas hat er gemacht und damit hat er mehrstimmige Töne erzeugt.
Aha.
Das war der Hammer. Das war fast gruselig, aber irgendwie unendlich geil. weil da einfach eine Welt aufging, die ich so überhaupt nie im Blick hatte.
Mhm.
Also weiß ich nicht, es war so wie eine Tür zur Geisterwelt. Irrsinnig.
Okay, ja. Ich streue mal eins dazwischen, hast ein bisschen Zeit zu überlegen, was du als zweites fettes Hörerlebnis mir noch anbieten magst. Mhm. Du hast mich damals mitgeschleppt. Ich weiß gar nicht, warum oder wie. Oder jedenfalls waren wir zusammen in der damaligen Musikhalle. Damals hieß es noch Musikhalle,
Was
heute Leishalle ist.
Yeah.
Und da haben wir ein Konzert gehört von Michael Vetter.
Ah.
Das war ein Obertonsänger.
Yeah.
Ich wusste gar nichts damit anzufangen. Du hast mir so ein bisschen den Oberton irgendwie angetriggert. Und ich habe in der Zeit ja auch Joachim Ernst Behrendt gehört und mich damit so ein bisschen beschäftigt und versucht rauszukriegen, wie das so geht. Und dann waren wir in diesem Konzert. Und das ist tatsächlich, also ich habe, glaube ich, 3 Blackouts in meinem Leben gehabt. Und 2 waren alkoholinduziert. Und dieser war aber Oberton induziert. Wir saßen in dieser Musikhalle, die ich gut kannte, weil der Chor, in dem meine Mutter gesungen hat, da oft geprobt hat und mein Bruder und ich sind da durch die Vorräume gepoltert und getobt und wir kannten das Studio da unterm Dach, die in der Taubenscheiße, wie das hieß, und so weiter. Aber es war für mich ein total vertrauter Raum. Ich kam da rein, wir saßen da zusammen drin in dem Konzert und ich habe die ersten 5 Minuten bewusst wahrgenommen und dann war das Konzert zu Ende. Alle klatschen und ich war vollkommen weggetreten. Und ich bin nicht so oft so. Also, und dann bin ich danach zum U-Bahnhof gegangen, da die U2-Station, ist das Messehallen, wo man dann die längste Rolltreppe Hamburgs irgendwie bergab fährt und saß in der U-Bahn unten. Und wartete auf die U-Bahn, also saß nicht in der U-Bahn, saß da in der Station und wartete auf die U-Bahn und habe das ausprobiert, so ein bisschen mit Obertönen rumzu. Und dann kam ein Mäuschen am anderen Ende des Gleises unter der Stromschiene rausgekrochen und hörte mir zu. Und ich habe irgendwie 5 Minuten Obertongesang gemacht für die Maus und dann ist sie wieder verschwunden, weil die U-Bahn kam.
Ist ja
kurz danach,
klasse.
Kurz danach habe ich angefangen mit Buddhismus und auf meiner ersten Versammlung war es so, ich hörte dieses Chanten. Und dann, wenn also 50 Leute zusammen chanten, dann bilden sich da eben auch so Obertöne,
ja,
dass ich gedacht habe, oh fett, hier bin ich zu Hause.
Mhm. Ja.
Und dann kamen nachher noch andere Sachen dazu. Aber das war die Zeit. Ich war damals Wachs in den Händen des Lebens. Und du hast ein paar schöne Figürchen da drin gebildet und ein paar schöne Abdrücke hinterlassen.
Ach, herrlich. Ja, du Hörerlebnisse. Also das Zweite, was mir einfällt, ist, dass es dann viel, viel länger her, also ich war zarte 16 Jahre alt und liebte die Purple.
Mhm.
Und die Purple hatten 3 Platten rausgebracht. Book of Taliesin, Shades of Deep Purple und Deep Purple, glaube ich, hießen sie. Und Deep Purple machten wundervolle Art-Rock-Musik, wenn man so will. Ne?
Mhm.
Cover-Versionen von Help von den Beatles, von We Can Work It Out von den Beatles, von Hey Joe. Aufwendige Dinge mit Orchestern und so. Und mit vielen schönen Songs, also es war eine gediegene Popmusik, handwerklich unglaublich toll gemacht. Und einer der Höhepunkte war eine wunderbare Schnulze, die hieß Anthem. Und die ergoss sich in der Mitte irgendwo in ein reines Streichquartett. Und auf dieses Streichquartett spielte Ritchie Blackmore dann ein Gitarrensolo. Wundervolle Musik. Und Blackmore hat damals einen perfekten Mix aus Bach und Blues hingekriegt, den ich heute noch bewundere. Ich finde, das war seine beste Zeit als Gitarrist. Und ich also mit 16 Jahren mit meinem älteren Vetter und meiner älteren Schwester in die Ostseehalle in Kiel, um Deep Purple zu hören. Und Deep Purple stürmten in schwarzem Leder auf die Bühne und hauten mir Speed King um die Ohren und Black Knight und Livin' Rag und diese ganzen Knaller von der ersten Deep Purple Mark II-Schreibe, Deep Purple in Rock, mit denen sie dann endgültig berühmt und zu Deep Purple wurden. Das war der totale Schock für mich. Aber es hat mich gefangen.
Wow. Okay, um den Sack zuzumachen für heute, habe ich eine abschließende Frage, die ich in der ein oder anderen Variation regelmäßig stelle, als abschließende Frage. Warum braucht die Welt mehr Menschen, die hören können?
Weil die, die nicht hören können, dabei sind, die Welt auszurauben und zu zerstören. Weil wir in einer, weil wir mit dem Erbe von Räubern, Vergewaltigern und Mördern rumlaufen, die in ihrer Hast die Dinge an sich zu bringen und sich gefügig zu machen, verlernt haben zuzuhören.
Was ist da drin im Hören, was Friedfertigkeit oder Zusammenarbeit ermöglicht?
Beim Hören bist du offen. Also Hören ist total offen. Du kannst die Ohren nicht zumachen. Du kannst sie auch nicht verengen, wie die Augen. Du kannst keine Schießscharten bauen, du kannst keine Wälle, keine Mauern und keine Zäune errichten. Du hörst einfach. Und das alles, was du tun kannst, ist durchlaufen lassen.
Und das zu ertragen, bringt einem was bei.
Das bringt einem was bei. Das bringt einem sozusagen, da fällt mir immer Siddhartha am Fluss ein, ne? Das Bild kennst du, ne?
Ja.
Wie Siddhartha am Fluss sitzt und vom Fluss lernt. Und das ist beim Hören auch, weil das fließt ja einfach durch uns durch. Also durchs Hören, wenn wir uns dem Hören zuwenden ernsthaft, dann lernen wir im Fluss des Lebens unterwegs zu sein, schutzlos, harmlos im besten Sinne des Wortes.
Ja, wenn das kein schönes Schlusswort ist, mein lieber Walter. Also Walter, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein sehr schöner Rückblick in unsere gemeinsamen Anfänge und dann durch alles mögliche andere. Ich habe es sehr genossen. Dankeschön.
Ich auch. Ich danke dir, Ulrich. Sehr schön. Ein schönes Gespräch.
Ja, finde ich auch.
Das würde ich gern öfter machen.